Wir haben gleich noch mehr Zeit, Gott zu loben und ihn zu preisen. Ich freue mich aber, dass ich heute predigen darf und zu euch sprechen darf über ein Thema. Wenn es Britta nicht schon verraten hätte, hätte ich euch gefragt, worum geht's heute? Und ihr hättet bestimmt gesagt, Jesus, weil das kennt man schon aus dem Kindergottesdienst. Jesus ist immer die richtige Antwort. Wer heilt den Gelähmten? Jesus. Wer ist gekreuzigt worden? Jesus. Wer ist auferstanden? Jesus. Wer hilft dir, wenn du Schwierigkeiten hast? Jesus. Und wer baute die Arche Noah? Da wird's schon schwieriger, vielleicht. Manchmal gibt's die Antworten trotzdem. Und wir wollen einsteigen und da gucken, heute in der Predigt auch, was die Bibel dazu sagt. Man könnte denken, es wäre keine Herausforderung, darüber zu reden. Es wäre eigentlich nicht viel Neues heute zu erwarten mit diesem Thema. Aber für mich ist es doch eine Herausforderung, nicht nur, weil ich normalerweise nicht so viel über Jesus rede. Ich bin Kinderarzt und es gibt sich nur selten die Gelegenheit, darüber direkt zu sprechen bei der Arbeit. Aber ansonsten bin ich ja auch Familienmensch, habe selber 3 Kinder, das ist schön, mit denen kann man auch darüber reden. Ich bin Wahl-Mittelmeer-Urlauber, ich bin passionierter Radfahrer, ich bin Ehemann. Ich bin Rasenzüchter, das ist mir das Wichtigste bei uns, dass der Rasen schön wächst. Ich bin Pasta-Liebhaber. Ich bin einer aus dem CT-Trägerkreis und auch im Leitungsteam. Ich bin VfB Stuttgart-Fan und freue mich sehr, dass die nicht abgestiegen sind. Und vor allem aber bin ich jemand, auch der heute zu euch redet über dieses Thema, als jemand, der Jesus schon lange kennt. Und das habe ich mich gefragt, so bei der Vorbereitung darauf, wann hat das eigentlich angefangen bei mir? An was kann ich mich erinnern? Und ich weiß noch, dass ich so 9 oder 10 war, als ich in der Jungschar war und eine Andacht gehört habe. Die ging eigentlich so zum Thema, der Herr ist mein Hirte. Und der Jungscharleiter fragte, was von diesen 5 Worten, der Herr ist mein Hirte, ist das Wichtigste? Und er betonte, dass dieses mein, also auch dieser Ringfinger, wo jetzt der Ehering dran steckt, damals natürlich noch nicht, ist dieser Finger, der zeigt halt, das ist die Zugehörigkeit, die Verbindlichkeit. Und er hat uns damals gefragt, ist das für euch so? Ist Jesus euer Hirte? Und mir war das wichtig und dann habe ich gesagt, ja, das sollte so sein. Und er meinte, wir können immer mal, wenn wir daran denken, auch den Ringfinger umfassen und dann Jesus sagen, er ist unser Hirte. Und ab da hat es eigentlich so wissentlich für mich so angefangen, dass ich immer wieder auch Erfahrungen mit Jesus gemacht habe. Und ja, irgendwie so ein Bild von Jesus entstanden ist, eine richtige Beziehung. Aber ich möchte nicht so viel von mir eigentlich reden, sondern es soll ja um Jesus gehen. Und ich denke, die zentrale Frage für uns alle ist, wer ist Jesus? Wer ist er als der historische Mensch, der vor mehr als 2000 Jahren gelebt hat? Und wer ist er für dich? Und eigentlich ist das eine zentrale Frage für jeden Menschen, nicht nur für die, die heute hier sitzen oder sonst in eine Gemeinde gehen, sondern auch für die, denen wir sonst begegnen, sei es am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule oder sonst wo beim Einkaufen. Jeder muss sich diese Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Und ich möchte euch mal einladen, einfach mal vielleicht so 2, 3 Minuten mit eurem Nachbarn darüber ins Gespräch zu kommen. So ein paar Highlights für euch, so wo ihr das sagt, wenn ihr an Jesus denkt, denkt ihr sofort an das eine. Wer war er? Wer war er historisch? Was sagt er über sich? Wie hat er gehandelt? Was hat er in deinem Leben getan? Was bedeutet er dir? Und dann ist es vielleicht auch wichtig, dass wir überlegen, woher kommen wir eigentlich? Wer sind wir? Deswegen diese lange Vorrede über mich selber. Halt, ist Jesus anders als ich oder ist er mir ähnlich? Was entdecke ich an ihm? Vielleicht unterhaltet euch mal 2, 3 Minuten ganz kurz miteinander. Gut, wir sehen, es ist eine spannende Frage. Es tut mir leid, eure Gespräche schon wieder abbrechen zu müssen. Ihr werdet aber nachher beim Mittagessen natürlich noch mehr Zeit haben, darüber zu reden und euch dann auch weiter auszutauschen. Vielleicht findet ihr noch ein schönes Plätzchen bei dem schönen Wetter. Aber wir merken, es ist eine Frage, die entscheidend ist und die man vielleicht auch einfach mal ganz mutig auch anderen Menschen noch stellen sollte. Vielleicht auch mal da, wo man noch gar nicht so genau weiß, was denkt derjenige eigentlich über Jesus, weil es doch eine ganz zentrale Frage ist. Und das soll euch Mut machen, jetzt so wie ihr ins Gespräch gekommen seid, auch das einfach mal vielleicht in dieser Woche noch öfter zu tun. Die meisten Menschen auf dieser Welt würden sagen, wenn man sie das fragt, dass sie Jesus für einen guten Menschen halten, dass er wahrscheinlich ein guter Prophet war, der halt vor 2000 Jahren in Palästina gelebt hat und würden sagen, dass seine Lehre etwas Einzigartiges an sich hatte. Und ich denke, dem können wir nur beipflichten. Ich möchte ein paar Beispiele nennen für das, was Jesus gelehrt hat und das wirklich schon sehr besonders ist, wenn man auch gerade so die damalige Philosophie im Hinterkopf hat. Dann ist es erstaunlich, wenn Jesus zum Beispiel sagt, was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Das ist so eine Frage, die uns selber immer wieder in die Reflexion bringt, was ist eigentlich bei uns und auch in die Demut, dass wir sagen, ich habe noch nicht alles begriffen und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber es ist das halt auch, dass ein Lehrer halt so etwas sagt, das zeugt schon von einer tiefen Demut. Und weiter predigt Jesus Selbstlosigkeit und Feindesliebe. Ein etwas längerer Text aus der Bergpredigt, da sagt Jesus, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist revolutionär, weil das etwas ganz anderes ist, was von uns wegdeutet, auf den anderen hin und sogar unsere Feinde zu lieben. Das ist ein ganz, ganz neuer Gedanke und den findet man auch nicht oft in sonst welchen Lehren und Philosophien, Religionen. Und Jesus hat es nicht nur gelehrt, sondern auch praktisch werden lassen. Er ist eine Person, die individuelle Fürsorge für jeden Einzelnen, dem er begegnet ist, gezeigt hat. Er hat gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen. Er hat gesagt zu den Kranken, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Er hatte Mitleid mit den Menschen, es hat ihn bekümmert, so heißt es in den Evangelien. Und außerdem hat Jesus etwas aufgestellt, was als Gesinnungsethik bezeichnet wird, was auch revolutionär war für die damalige Zeit, vor allem das Judentum, dass er sagt, es kommt mehr auf die Motivation hinter dem an, was ich tue, als auf diese eigentliche Tat. Paulus hat das mal zusammengefasst mit dem Satz, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das heißt, es ist nicht so wichtig, dass ich am Sonntag zum Beispiel nicht mehr als 1000 Schritte zurücklege, sondern es ist wichtig, dass ich den Sonntag einfach in Ehren halte, um Ruhe zu halten, um Gott zu preisen und zu gucken, was er mir in meinem Leben zu sagen hat. Und dieser Gedanke, dass halt das, was ich wirklich beabsichtige, wichtiger ist als das Gesetz, das ist auch etwas unheimlich Neues und Befreiendes und was wir heutzutage vielleicht schon auch in unserer Rechtsprechung für fast selbstverständlich halten, dass wir sagen, es kommt doch darauf an, was eigentlich der Hintergrund der Tat ist. Jesu Ethik ist so gut, dass viele Menschen ihre Kinder gerne auf christliche Schulen schicken, auch wenn sie selber gar nicht Christen sind, was eine ganz tolle Sache ist und wo manchmal auch vielleicht dann sogar Wunder hervorkommen, dass dann auch die Kinder selber merken, irgendwie da steckt mehr dahinter. Und dass manche Arbeitgeber gerne Christen einstellt. Mein Chef sagte das auch mal, er stellt gerne Leute aus dem Christustreff ein, weil die sind irgendwie verlässlich und auf die kann man bauen. Stimmt's, Steffi, ne? Und bestimmt sind viele von euch aber auch schon einen Schritt weitergegangen und haben erkannt, dass es nicht nur der gute Mensch ist, die gute Ethik, die Jesus ausmacht. Und auch Paulus in unserem Predigtext heute hat viel mehr zu sagen. Ich möchte einfach mit uns den Predigtext lesen. Und den dann auch nachher so ein bisschen Vers zu Vers durchgehen. Es wird ein bisschen intensiv. Wir machen heute schon ein bisschen Bibelarbeit. Ihr müsst euch auf was einstellen. Aber deswegen gehen wir einfach direkt in die Dinge hinein. Es geht los ab Vers 14. Das ist im Prinzip aber nur so eine Klammer. Und der eigentliche Predigtext ist dann ab Vers 15. In Jesus haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. In Vers 14 ist so diese Verknüpfung, dass wir die Erlösung haben, dass die Vergebung der Sünden für uns da ist. Und das ist wie so eine Klammer vor diesem ganzen mittleren Teil, der ja, finde ich, sehr schwer zu verdauen ist. Ich weiß nicht, wie ihr den jetzt gehört habt. So, das ist ja sozusagen harte Kost. Und man merkt auch, dass dieses Ganze etwas literarisch anmutet und in so einem besonderen Stil verfasst ist. Wahrscheinlich hat Paulus dort einen Christus-Hymnus zitiert, also ein feierliches Lied, was in seiner Zeit existierte, aber was für ihn auch so die Grundlage seines Verständnisses von Jesus beinhaltet. Der erste Teil, so die Verse 15 bis 18, die beziehen sich mehr so auf die Schöpfung, wo Jesus als der Schöpfer dargestellt wird und dass er vor allem und durch ihn alles besteht. Und die zweite Strophe ist dann eher so die Erlösung, wo das dargestellt wird, was Jesus für uns getan hat. In einem Kommentar habe ich gelesen, die erste Strophe des Hymnus beschreibt das schöpfungshandelnde Wirken des in die Rolle der jüdischen Weisheit eingetretenen Christus. Also man kennt das auch aus dem Alten Testament schon, dass so die Weisheit damals das war, was im Prinzip die Schöpfung ausgemacht hat. Und ich denke, da mutet vielleicht auch etwas von der griechischen Philosophie an, wo die Weisheit so in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Und dass man sieht, dass Jesus darin gehandelt hat und in allem durchkommt. Die zweite Strophe, so im Kommentar weiter, betrachtet vom Ende her das Geschick ihres auserwählten Gerechten. Die Christologie des Kolosserbriefs hebt sich durch ihre kosmologische Interpretation von den übrigen Briefen ab. Das Heilswerk Christi hat hier Bedeutung für den gesamten Kosmos. Auf Deutsch gesagt oder ganz einfach ausgedrückt, Jesu Anspruch, den Paulus hier beschreibt, ist verrückt. Wie kommt Paulus dazu, solche steilen Aussagen zu treffen, so viele Superlative zu verwenden? In diesen Sätzen kommt 8-mal das Wort alles drin vor. Und wie kann er das sagen, dass Jesus so einen Anspruch hat, auf alles, durch alles, in allem? In der Medizin, habe ich ja studiert, haben wir immer so Multiple-Choice-Tests, wo man immer so ankreuzen muss. Und wenn dann da das Wort alles drin vorkommt oder wenn da steht immer oder nie, dann kann man immer schon sagen, also immer, ne, stimmt ja nie immer, also das wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Und Paulus ist aber genau von dem Gegenteil hier überzeugt. Und wir wollen uns das näher angucken, ich möchte das näher beleuchten und ich möchte es auch an dem messen, was Jesus über sich selber gesagt hat, mit seinen eigenen Aussagen aus den Evangelien so unterfüttern. Der erste Punkt, und ich habe auch nur 2 Punkte heute, also ihr könnt euch zurücklehnen, Jesus das Zentrum. In ihm ist alles geschaffen. Wir sehen in den ersten Versen, dass Jesus nicht nur ein Geschöpf ist, unter anderem, wie das vielleicht manche Irrlehrer auch in Kolosse in der Gemeinde dachten. Er ist nicht nur der Prophet, nicht nur ein Lehrer, nicht nur ein guter Mensch, wie es vielleicht auch die Zeugen Jehovas denken. Und gerade dieser Vers, da müsst ihr darauf achten, der wird oft anders übersetzt in den Übersetzungen der Zeugen Jehovas, wo halt gesagt wird, dass Jesus ja eigentlich auch nur ein Mensch war. Aber hier ist es für Paulus ganz klar, Jesus ist das Bild Gottes. Er gehört auf die Seite des Schöpfers. Er ist wesensmäßig geschieden von allem, was nur Schöpfung ist. Jesus ist selbst an der Schöpfung beteiligt. Und ein bisschen schwierig finde ich es trotzdem noch, weil es heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, aber er ist im Prinzip, durch ihn ist alles geschaffen. Wie kann denn eigentlich das Bild, was ja eigentlich ein Bild ist und nicht das Original, dann doch wieder halt Gott selber sein? Also wir sehen, es ist auch ein bisschen eine unauflösbare Spannung in diesem Hymnus drin. Aber die wichtigste Aussage ist wirklich, dass Jesus selbst Schöpfer ist. Die Kinder im Kindergottesdienst singen das auch ganz klar. Wer ist der König des Dschungels? Wer ist der König des Meers? Schwabel, Schwabel, Schwabel. Und dann J-E-S-U-S, Jesus. Vielleicht kennt ihr das Lied. Und Jesus sagt das selber von euch, von sich. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Also er hat schon vorher existiert. Und das war das erste Mal in den Evangelien, dass es auch heißt, hinterher flogen Steine und die Diskussion mit den Juden war auch an dem Punkt beendet. Es sind wirklich steile Aussagen. Vielleicht können wir dem aber noch zustimmen, dass wir sagen, ja, irgendwer muss ja diese Welt geschaffen haben und auch so als Kinderarzt bin ich fasziniert davon, wie komplex der menschliche Körper ist und wie auch in kleinen Kindern schon alles so angelegt ist. Und irgendwie denke ich immer, es muss doch einen Schöpfer geben und das muss doch eigentlich jeder sehen, dass das so raffiniert ist und so fein ausgedacht, dass da noch ein Schöpfer dahinter steht. Aber Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt, es ist nicht nur das Sichtbare, sondern es ist auch das Unsichtbare. Es bezieht sich auf Throne, Herrschaften, Gewalten, im Prinzip auf Macht, Zeit, Raum, also auch auf alles, was abstrakter ist. Und es hebt die Bedeutung Jesu noch auf eine andere Dimension. Es zeigt eigentlich, dass Jesus durch die ganze Geschichte hindurch handelt und dass er auch einen Anspruch hat in unserem Leben auf viel mehr als das. Insofern, wieder zu der Einstiegsfrage zurück vom Kindergottesdienst, wer baute also die Arche Noah? Im Prinzip doch auch Jesus, weil er schon darin gehandelt hat, dass er die Menschen damals errettet hat. Wer führte das Volk Israels aus Ägypten? Mose und im Prinzip aber Jesus auch. Und wer baute den Tempel und so weiter und so fort? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das wird sogar zweimal im Johannesevangelium zitiert. Und seine eigene Sendung stellt er unter ein Wort des Propheten Jesaja, indem er das Heilshandeln Gottes an den Menschen verkündet und ins Zentrum stellt. Und das einfach zeigt, wie sehr es ihm am Herzen liegt, dass die ursprüngliche Schöpfung wiederhergestellt wird. In Lukas 4 zitiert er in der Synagoge von Kapernaum ein Zitat aus Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und das bezieht Jesus direkt auf sich. Das heißt, sein Auftrag durchdringt alle Bereiche. Ihm ist es wichtig, die Schöpfungsordnung wiederherzustellen. Ausgleich von Armut, Schaffen von Freiheit, Heilung von Krankheiten, Hoffnung für Zerschlagene. Das sind die großen Verheißungen, die er bringen möchte in unser Leben hinein. Und auf der anderen Seite auch das, was er in unserem Leben geschaffen hat, möchte er wiederum ordnen und möchte er auch in diese Schöpfungsordnung wieder bringen. Vielleicht kennt ihr dieses Schema, habe ich so eine kleine Grafik, wo so unsere Lebensbereiche so sind, die in unserem Ich sind. Und oft wird gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass wir Jesus in unser Leben hineinlassen. Und ich denke, das ist auch wahr, das stimmt, wir müssen Jesus in unser Leben hineinlassen. Aber was sich daraus ergibt, sieht man in dem zweiten Bild. Wenn Jesus im Zentrum unseres Lebens ist, dann ist es auch so, dass sich alle Lebensbereiche ordnen und das eine Auswirkung hat, dass die Lebensbereiche im Prinzip seiner Ordnung unterstellt werden. Das heißt, es ist für mich die Frage, inwieweit ordne ich meine Lebensbereiche wirklich, indem dass ich sage, Jesus hat alles geschaffen, er soll alles durchdringen. Je länger ich Christ bin, desto schwieriger fällt mir das. Auch zu sagen, im Beruf, was bedeutet das für meinen Umgang mit anderen an der Arbeit? Was bedeutet das für meine Zeiteinteilung? Welchen Anspruch hat Gott oder Jesus im Zentrum auf meine Zeit? Wie gehe ich um mit meinem Körper? Wie pflege ich den? Den hat Jesus geschaffen. Was bedeutet das für meine Finanzen? Und meine Beziehungen, in denen ich stehe, meine Familie. Was heißt das, wenn Jesus wirklich der Zentrum ist, der Schöpfer von allem? Das sind schwierige Fragen, ich weiß. Und wir werden aber in den nächsten Wochen auch noch mehr darüber hören, denn Paulus führt das im Kolosserbrief noch weiter aus, wie das neue Leben wirklich aussieht. Interessant ist der nächste Satz, so der Zwischenteil in diesen beiden Strophen, dass er sagt, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Also im Prinzip gilt das für uns alle, dass wir uns daran ausrichten sollen, dass Jesus das Haupt ist. Und als Mediziner wiederum habe ich da auch ein spannendes Detail entdeckt, nämlich, dass der Körper an sich, der Leib, kann existieren ohne zum Beispiel Großhirnfunktion und in gewisser Weise auch ohne Haupt. Das geht meistens nur für eine gewisse Zeit gut. Es ist so, dass im Prinzip da auch eine Autonomie dann irgendwie herrscht, die man ein bisschen unterstützen muss, zum Beispiel mit Beatmung oder kreislaufunterstützende Therapie. Aber es ist so, dass es im Prinzip sogar funktioniert. Und ich habe mich gefragt, wie sind wir als Gemeinde oder als Christen unterwegs? Ist es für uns so, dass wir im Prinzip manchmal denken, wir brauchen kein Haupt und wir lösen uns von Christus und sind im Prinzip eine tote Kirche, sind tote Christen? Auf der anderen Seite wird in der Medizin aber der Tod des Menschen definiert als Hirntod. Das heißt im Prinzip, der Körper kann vielleicht weiter existieren, aber der eigentliche Tod des Menschen wird dadurch definiert, dass keine elektrische Aktivität mehr im Kopf vorhanden ist. Und dann ist man sozusagen tot. Und wenn wir uns von Jesus trennen, dann sind wir auch im Prinzip tot, auch wenn wir denken, vielleicht könnten wir es vielleicht noch schaffen. Aber auch in der Gemeinde ist es halt manchmal so, dass es menschelt und dass wir merken, wir kommen nicht so richtig zurecht. Aber es ist kein Grund aufzugeben, sondern es ist ein Grund, die Versöhnung Jesu in Anspruch zu nehmen. Und das ist jetzt der zweite Punkt, da sind wir schon mittendrin. Wir sind auf Versöhnung angewiesen. Jesus, das Ziel. Er ist da für uns, um Versöhnung zu schaffen. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das bedeutet, Jesus ist auferstanden als Erster, um uns den Weg zu bahnen, auch für die neue Welt. Er ist nicht nur der Schöpfer dieser Welt, sondern auch der Schöpfer der neuen Welt und hat die für uns geöffnet. Er hat das auch selber vorher gesagt, dass er auferstehen wird und zur Rechten Gottes sitzen wird. In der Passionsgeschichte wird er gefragt von den Ältesten des Volkes, bist du der Christus, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, sage ich's euch, so glaubt ihr nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Er wird im Himmel sitzen. Und er sagt auch in einer Heilungsgeschichte, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Da kommt das schon zum Ausdruck, dass auch wir Anteil daran haben können und den Himmel offen sehen werden. Eine Leiter von Engeln, das ist irgendwie ein tolles Bild, die Jesus uns erwirkt hat, weil er selber derjenige ist, der eingesetzt ist in Vollmacht und in Fülle. Das ist der nächste Vers. Gott hat es wohlgefallen, dass in Jesus die Fülle wohnen sollte, alle Fülle. Wenn man sich so Jesusbilder ansieht, habe ich mir gedacht, dann denkt man nicht so an die Fülle oft, weil Jesus war jetzt nicht so der mit Leibesfülle ausgestattete, etwas übergewichtige, etwas ältere Mensch, sondern er ist eher der Asket, der Schlanke, der so mit langen Haaren, etwas Bart und so mildem Gesicht halt beschrieben wird. Welche Fülle meint denn Paulus also, wenn er jetzt nicht so von der Körperfülle spricht? Ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Fülle in Jesus. Die Fülle der Herrlichkeit, die Gott in ihn hineingelegt hat. Die Fülle des Gesetzes. Paulus hat auch an anderer Stelle geschrieben, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Also des Gesetzes Erfüllung meint das. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und Jesus hat selber gesagt, er ist gekommen, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dadurch, dass er das Gesetz erfüllt hat, hat er aber auch die Gnade für uns erwirkt. Und im Johannesevangelium lesen wir, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose geworden, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir haben die Fülle der Gnade in Jesus, an der wir Anteil haben können. Und letztlich gibt uns Jesus die Fülle der Schöpfung. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Also im Prinzip dürfen wir daran Anteil haben, an dieser ganzen Fülle, die in Jesus ist, von all dem Guten. Und die ist auch nur in Jesus. Ich denke, auch das war vielleicht eine Irrlehre in der Gemeinde in Kolosse, dass sie gedacht haben, man kann die Fülle irgendwo anders suchen, in irgendwelchen anderen Bereichen. Nein, sie ist nur in Jesus, denn es funktioniert nur durch Versöhnung. Vielleicht kennt ihr auch dieses zweite kleine Bildchen schon, aber ich finde es doch immer wieder ganz sinnvoll, sich das vor Augen zu malen. Wir sind im Prinzip getrennt von Gott. Wir stehen auf der einen Seite und wir merken das selber in unserem Leben. Wir haben nicht diese Fülle. Wir spüren Streit, wir spüren Verfehlungen, Stress, Druck, Krankheit, auch ungeklärte Beziehungen, Unzulänglichkeiten, Schuld in uns selber. Und das alles trennt uns von Gott. Aber im Prinzip, weil es nur ein Ausdruck ist dessen, dass wir von Gott getrennt sind. Und Jesus ist dann derjenige auf dem nächsten Bild, der diese Brücke schließt, der mit seinem Kreuzestod dafür gesorgt hat, dass der Weg frei ist und Versöhnung möglich ist. Und Jesus selber bezeichnet sich als Richter und Retter, auch schon im Johannesevangelium weit vor seinem Tod. Und ich möchte euch nochmal ein längeres Zitat zumuten aus Johannes 5. Da sagt Jesus, denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das sind steile Aussagen, die er über sich selber trifft. weil er selber sagt, dass er richten darf. Aber es geht weiter und er sagt uns dann auch noch etwas dazu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, Jesus hebt gleichzeitig auch das Gericht, was er selber sprechen dürfte, weil er Gott ist, wieder auf, indem er für uns stirbt und aufersteht. Das zeigt seine Macht und das lässt uns dranbleiben an dem halt, was Jesus wirklich für uns ist. Ich möchte ganz kurz hinweisen auf eine Initiative, die gerade jetzt neu entstanden ist. Die heißt Zeit zum Aufstehen. Eine Initiative, die die Kirche aufwecken soll und ein Impuls sein soll, für Kirche und Gesellschaft wieder dran zu bleiben. Und interessanterweise sind das 7 Punkte, die dort genannt sind, wo man auch im Internet praktisch seine eigene Unterschrift darunter setzen kann, um dem Ganzen noch etwas mehr Stimme zu geben. Und die ersten 3 Punkte davon sind: Jesus Christus ist der Sohn Gottes und bezeichnet das, was er für uns getan hat. Das zweite ist, Gott hat diese Welt geschaffen, was wir auch jetzt schon gehört haben, dass in Jesus alles geschaffen ist. Und das dritte ist, dass Jesus Christus uns unsere Schuld vergibt. Und davon ausgehend hat das Konsequenzen auch für unsere Gesellschaft. Das könnt ihr euch dann gerne im Internet mal durchlesen, was das bedeutet, und überlegen, ob ihr dem zustimmen wird. Aber das sind genau diese 3 ersten Thesen, die wir heute auch in unserem Predigttext wiederfinden. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss etwas vorgreifen schon auf die nächsten Verse, weil mir das einfach so wichtig ist, dass wir sehen, dass Jesus im Zentrum ist und das Ziel ist, aber dass er auch in uns selber dann Wohnung nimmt und Leben findet, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihn seine Schöpfungsordnung wiederherstellen lassen. Und es geht nämlich weiter in den nächsten Versen mit diesem, was wir auch nächste Woche noch mehr hören werden, mit diesem markanten Satz: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und als mir ist das so wichtig, weil ich mit 15 dann auf in den Teenagerjahren, also es geht nicht immer alles gerade so mit auf dem Weg mit Jesus, das ist euch vielleicht auch bewusst. Das war bei mir auch so eine Phase, wo ich dachte, was fange ich damit an? Und ich war auf einer Freizeit bei den Fackelträgern, das ist so eine weltweite Bewegung, die so Bibelschulen haben in verschiedenen Orten, England, Österreich, Neuseeland zum Beispiel, und auch so missionarische Projekte machen. Und der Leiter oder Gründer dieser Arbeit, der jetzt inzwischen schon verstorben ist, der heißt Major Ian Thomas, der hatte dieses zentrale Thema: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da ist mir das wichtig geworden, dass ich das nochmal festmachen möchte, dass Jesus wirklich in mir leben soll und das dann auch Auswirkungen haben soll für meinen Alltag. Dass es nicht nur so eine Wahrheit ist, sondern dass es auch etwas mit mir macht. Im selben Jahr war ich dann noch auf dem Ostertreff von Operation Mobilisation, wo wir das ganz praktisch werden lassen haben, wo wir in die Fußgängerzone gegangen sind und auch mit Menschen über Jesus ins Gespräch gekommen sind, wo wir in Altenheime gegangen sind, Lieder gesungen haben oder auf Spielplätzen Kinderprogramm gemacht habe oder an Haustüren Menschen eingeladen haben, auch abends in die Veranstaltung zu kommen. Und da war auch gerade genau in den morgendlichen Bibelarbeiten immer dieses Thema: Christus in euch, Hoffnung auf die Herrlichkeit, aus Kolosser 1. Und deswegen liegt mir einfach dieses Kapitel auch wirklich am Herzen. Ich bin dann durch Gemeindemitarbeit und so weitergekommen und versuche halt jetzt auch in meinem Beruf irgendwie, wo ich jetzt nicht so die ganze Zeit im kirchlichen Rahmen bin, das zum Ausdruck zu bringen, was aber, finde ich, auch nochmal richtig viel schwerer ist, aber für uns alle auch eine Herausforderung ist. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von diesem Major Ian Thomas, von der Gründer der Fackelträger, der das schön zusammenfasst, was Erlösung für uns bedeutet, dass dass wir in Christus sein können und all dieses Jesus für uns vollbracht hat, aber auch, dass Christus in uns lebt und dass das dann wiederum Auswirkungen hat auf unser Leben heute. In Christus sein bedeutet Erlösung, aber Christus in dir bedeutet Heiligung. In Christus sein macht dich fit für den Himmel, aber Christus in dir macht dich fit für die Welt. In Christus sein ändert dein Ziel, aber Christus in dir ändert dein Schicksal. Das eine macht den Himmel zu deinem Zuhause, das andere macht die Welt zu deinem Arbeitsplatz oder zu deiner Werkstatt. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, und ich danke dir, dass er Zentrum und Ziel für uns ist. Ich danke dir, dass er dein Sohn ist, ein Teil von dir, und ich danke dir, dass er alles für uns erkauft hat. Jesus, ich danke dir, dass du dich hingegeben hast zur Erlösung für uns, dass wir jetzt den Himmel offen sehen können, dass du in uns lebst, dass du mit uns überall dahin gehen möchtest, wo wir hingehen. Ich danke dir für deine guten Verheißungen und ich danke dir, dass es vor allem ein Geschenk der Gnade ist, der du uns begegnest. Hilf uns, dich an uns wirken zu lassen und unser Leben so zu ordnen, wie es dir gefällt. Amen.